Herr, danke für dein Wort, dass dein Wort lebendig ist, dass du lebendig bist in deinem Wort und du uns jetzt nahe bist, zu uns redest. Bitte öffne unsere Ohren, unsere Herzen. Danke, dass du uns ansprechen wirst, weil du ein Gott bist, Herr Jesus, der uns liebt, der uns näher zu dir bringen will. Amen. Die Fußwaschung. Wir haben schon das Bild zu Beginn gesehen. Sehr bekannte Stelle. Mit der wollen wir jetzt in die Karwoche gehen. Letzten Sonntag haben wir ja schon den Einzug in Jerusalem gefeiert, uns daran erinnert. Und heute wollen wir uns an diese Situation erinnern. Zu Beginn der Frage, wonach sehnen wir uns am meisten im Leben? Wonach sehnt sich der Mensch am meisten? Nach Materiellem, nach Ansehen, nach Reichtum. Das sind alles gut, schön, oberflächliche Dinge, aber das vergeht irgendwie. Ja, wir können nichts mitnehmen, wie man so schön sagt. Aber im Grunde, im Innersten sehnt sich jeder Mensch, geliebt zu werden. Jeder Mensch sehnt sich danach, geliebt zu werden von jemand anderen. Und im tiefsten Inneren sehnt sich jeder Mensch, von Gott geliebt zu werden. Und das ist die Hauptaussage der Bibel. Das ist auch, was Jesus hier in dieser Stelle als Einleitung eigentlich sagt. Das Größte ist zu wissen, ja, ich bin von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Und du kannst ohne Angst in die Gegenwart Gottes kommen, weil du von ihm geliebt bist, weil er es schon vollbracht hat, diese Erlösungstat, von der wir heute schon so viel gehört haben. Und das Johannesevangelium, wo wir jetzt bald am Ende dieser Predigtreihe sind, sagt ganz klar, Jesus ist Gott und er ist in die Welt gekommen, um uns seine Liebe zu zeigen. Und das findet am Kreuz den Höhepunkt. Beten wir, dass wir Jesus jetzt erleben, dass wir auch diesen Jesus anbeten, auch wenn wir zuhören. Wir können das gleichzeitig tun, dass wir ihn hören, auf ihn schauen, ihn anbeten. Ich habe ein Bild gefunden. Es gibt viele Bilder über Fußwaschung, aber das finde ich irgendwie nett, so Zeichentrick, ist wahrscheinlich aus einer Kinderbibel, wo Jesus hier wahrscheinlich eben dem Petrus die Füße wäscht. Merkt euch das einfach jetzt, es kommt bald wieder weg, aber behaltet euch die Gesichtsausdrücke so ein bisschen in Erinnerung, die hinten schauen ein bisschen verstört, vielleicht unbeteiligt. Petrus empört. Jesus, der sich selbst zu einem Sklaven macht. Ich möchte die Stelle anhand von 4 Punkten durchgehen. Was passiert hier? Was passiert in dieser für uns schon so bekannten Stelle? Es war kurz vor dem Passafest. Jesus war bei einem Abendessen mit seinen Jüngern, also in intimer Atmosphäre. Und Jesus wusste, dass die Zeit gekommen war. Der erste Punkt, was Jesus weiß, die Verse 1 bis 3. Vor dem Passafest, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende, bis zur Vollendung. Jesus liebt dich bis zur Vollendung. Und Jesus weiß, er hat vom Vater ein Zeichen bekommen, es ist jetzt Zeit. Es ist jetzt Zeit, das zu tun, wofür er gekommen ist. Und alle Macht im Universum ist in Jesus. Und das hat er gewusst. Er hat gewusst, alle Macht ist ihm gegeben. Es ist eigentlich noch zu schwach, alle Macht des Universums. Man muss eigentlich sagen, alle Macht der Gottheit ist in Jesus. Er weiß nämlich, er kommt von Gott und er wird zu Gott zurückkehren. er ist eigentlich Gott. Jesus weiß all das alles und er hat die Situation absolut unter Kontrolle. Jesus könnte mit einem Finger schnippen und Legionen von Engeln könnten kommen und würden ihn nicht in diese Situation kommen lassen. Jesus weiß alles das, dass er das könnte, weil er alle Macht hat. Aber es ist bestimmt, dass Jesus seinen Jüngern zeigt, wie sehr er sie liebt. Stell dir vor, es kommt eine berühmte Persönlichkeit. Wer ist eine berühmte Persönlichkeit? Der Präsident, oder? Ich meine, heute muss man schon lange einen Präsident suchen, der eine Persönlichkeit ist. Aber es kommt der Bundespräsident, sagen wir, rein und wäscht uns die Füße oder dir die Füße. Ich meine, heute ist dieses Fußwaschen bei uns ja nicht mehr Tradition. Es war im ersten Jahrhundert Tradition. Ich habe mir zuerst gedacht, ob ich es nicht heute symbolisch machen sollte, habe aber dann doch Abstand genommen, weil es für uns ja nicht normal ist. Aber er macht einen Dienst. Ja, es kommt diese berühmte Persönlichkeit und er geht nachher nicht, wenn die Veranstaltung vorüber ist, wieder hinaus in seine Limousine und der Chauffeur fährt ihn wieder nach Hause, sondern er tut nachher von mir aus da unten das Geschirr abwaschen. Das wäre so ein Dienst, das nicht normal wäre. Und Jesus zeigt eben seinen Jüngern mit einem Dienst, wie sehr er sie liebt. Ja, Jesus zeigt die ganze Fülle seiner Liebe und Jesus weiß das alles. Was Jesus weiß, in den Versen 1 bis 3. Der nächste Punkt, was Jesus tut, die Verse 4 bis 5. Dazu, kurz zur Erklärung, Fußwaschen war, wie gesagt, die Tradition im ersten Jahrhundert. Die Füße waren immer schmutzig. Klar, da hat es keine asphaltierten Straßen gegeben, keine Kehrmaschinen, die jetzt wieder alles vom Winterdreck säubern. Da war alles staubig und dreckig. Und wenn man bei jemandem zu Besuch eingeladen war, dann hat man sich natürlich zuerst gebadet, dass man sauber ist, dass man gut riecht. Und dann ist man dorthin gegangen und was passiert? Die Füße werden natürlich dreckig, war nicht zu verhindern. Die haben Sandalen angehabt. Und daher sind die Füße wieder staubig genommen geworden. Das heißt, man war rein, außer bei den Füßen. Und im Haus des Gastgebers, wo du dann eingeladen warst, da hat es einen Sklaven gegeben, der dann gekommen ist und der sich dann hinuntergebückt hat und der von allen Gästen die Füße gewaschen hat. Das war ganz normal, aber es war Sklavenarbeit. Das heißt, dieses Fußwaschen war eigentlich der erniedrigendste Dienst dieser Sklaven. Dieses Hinunterbücken und dieses Füßewaschen. Es hat sogar Juden gegeben, die gesagt haben, jüdischen Sklaven ist es nicht erlaubt, die Füße zu waschen. Nur nicht jüdische Sklaven sollen Fuß waschen, weil es so erniedrigend war. Machen wir uns das bewusst, wenn wir das Bild im Hinterkopf haben, wie sie Jesus hinunterbückt. Das heißt, es sind jetzt die Jünger und Jesus in dem Raum, sie sind da jetzt gemeinsam beim Abendmahl, sie sitzen ja nicht, sie liegen ja eigentlich, das war da, da hat es keine Sessel gegeben, sie sind gelegen am Tisch und sie warten, wann kommt der Sklave rein? Es wäre eigentlich Zeit zum Fußwaschen, oder? Wir, uns ist noch nicht, uns sind noch nicht die Füße gewaschen worden. Auf einmal, jeder, der Jünger wahrscheinlich überlegt sich, wer steht auf? Steht der Johannes auf, der Simon und so weiter. Auf einmal steht Jesus auf. Jesus steht auf, zieht sich die Oberkleider aus, nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich, dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus, der Schöpfer des Universums, kleidet sich als Sklave. Jesus, der Schöpfer des Universums, der alle Macht aller Gottheit in sich vereint hat, kleidet sich als Sklave. Was ist die Reaktion? Wir spüren die Überraschung im Raum, oder? Schock, Empörung, Verstörtheit. Wahrscheinlich die Jünger haben sich zuerst nicht auskennt, was ist jetzt los. Gott Jesus macht es. Und das sollte ja uns schockieren, wenn wir wissen, wie großartig Jesus ist, wie wir heute schon gehört haben und gesungen haben, wie groß er ist, was er alles getan hat, sodass er sie erniedrigt hat zu diesem Sklavendienst. Der Herr der Herrlichkeit wäscht seinen Jüngern die Füße. Sehen wir, was Jesus tut? Die Hände, die das Universum geschaffen haben, waschen Füße, machen Sklavendienst. Eine unvorstellbare Reaktion. Aber das ist wieder dieser Ausdruck der Liebe, das da in Vers 2 steht. Er liebte sie bis ans Ende und er drückt es mit diesem Dienst aus. Warum hat Jesus die Füße gewaschen? Weil er wusste, dass er alle Macht hat. Der Grund für die Verse 4 und 5, was Jesus hier tut, ist, weil Jesus es weiß, wer er ist. Weil er weiß, dass er alle Macht hat. Deshalb tut er das. Er tut es nicht obwohl, sondern weil. Gerade deswegen, weil er weiß, wie groß er ist. Das heißt, was Jesus hier tut, dieses Fußwaschen, ist kein Widerspruch zu seiner Größe. Genau weil er so groß ist, macht er das. Jesus, der Herr, der Schöpfer, macht sich selbst zum Sklaven. Jesus kleidet sich als Sklave. Jesus ist Diener. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 35, da spricht Jesus über sein zweites Kommen. Da geht es darum, dass wir wachsam sein müssen. Da sagt Jesus in Lukas 12, Vers 35, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herrn auf einem Fest ist, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten, und er selbst wird sie bedienen. Das heißt, Jesus hat noch immer dieses dienende Herz. Jesus hat noch immer dieses Dienen. Ja? Aber bei seinem zweiten Kommen, wie er hier sagt. Das heißt, es gibt niemanden auf der Welt, es gibt niemanden in diesem Raum, dem Jesus nicht dienen will. Lässt uns das kalt? Berührt uns das heute noch? Möchtest du dir von Jesus dienen lassen? Du kannst ihn dafür jetzt anbeten, du kannst ihn dafür preisen. Jesus kleidet sich als Sklave. Jesus möchte dir dienen. Was Jesus tut. Und dann geht's weiter. Was Jesus erklärt. Die Verse 6 bis 11. Jesus kommt jetzt zu Simon Petrus. Wir wissen nicht, ob er der Erste war, dem er die Füße gewaschen hat, oder ob er einfach jetzt einer der Nächsten, ob er schon anderen vorher die Füße gewaschen hat. Auf jeden Fall kommt er zu Simon Petrus. Möglich ist, dass er der Erste war, aber er war der Sprecher sozusagen. Und Vers 6 ist typisch für Simon Petrus, oder? Herr, du wäschst meine Füße. Wichtig ist, dass wir dieses Du und meine unterstreichen. Herr, du wäschst meine Füße. Es sollte eigentlich umgekehrt sein. Irgendwie begeistert mich die Begeisterung von Petrus. Weil es zeigt irgendwie auch seine Liebe zu Jesus. Es zeigt auch die Stellung, wer ist Jesus für ihn. Ja, Jesus ist so viel größer. Dafür, es sollte ja umgekehrt sein. Und Petrus sagt dann in Vers 8, nein, du sollst niemals mir die Füße waschen. Das ist eine ganz spannende Stelle, ist mir vorkommen. Diese Verse 6 und 8 hier sind ganz spannend. Warum? Weil in der ganzen Bibel gibt es keinen Widerspruch. Die Bibel ist eigentlich widerspruchsfrei. Sie widerspricht sich nie. Aber genau hier gibt es einen Widerspruch. Nämlich, was Petrus eigentlich hier sagt. Nämlich, nein, Herr. Und das ist der Widerspruch. Warum? Du kannst sagen, ja, Herr, das ist kein Widerspruch. Weil wenn du Herr sagst, dann erkennst du Jesus als Herrn. Das heißt, der Herr ist größer. Und man ist gehorsam schließlich am Herrn gegenüber. Du kannst nur Nein sagen, das ist auch kein Widerspruch in sich. Aber du kannst nicht sagen, nein, Herr. Aber genau das sagt Petrus hier in den Versen 6 und 8. Herr, du wäschst meine Füße. Und dann in Vers 8, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Also dieses Nein, kategorisch. Und manchmal ertappe ich mich auch, dass ich sage, nein, Herr. Irgendwie ist doch besser, dass mein Wille geschieht, oder? Und nicht deiner. Aber Jesus will, dass wir sagen, ja, Herr. Er will, dass wir uns hingeben. Er will, dass wir sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe. Und Jesus antwortet dem Petrus und sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Und Jesus erklärt hier einige Dinge. Das erste, was Jesus hier erklärt, ist das Thema Hingabe. Petrus wollte sie nicht hingeben. Er hat gesagt, es ist verkehrt, wenn du mir die Füße wäschst. Aber wir müssen uns hingeben. Wir müssen uns Jesus hingeben. Das ist es auch, was Petrus hier lernen muss. Und wir müssen das auch lernen. Weil wir können nicht immer sagen, es geht um mich, ich bin das Zentrum der Aufmerksamkeit. Hauptsache, ich bin glücklich, mir geht's gut, ich bin gesund. Ich treffe Entscheidungen und so weiter. Das heißt, wir müssen aufhören zu sagen, es geht nur um mich. Wir müssen uns hingeben. Hingabe ist oft wichtig, oder? Im Alltag. Wenn du unterwegs bist, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel man fliegt mit dem Flugzeug, musst du dich hingeben. Wenn du dich nicht dem Pilot hingibst und du glaubst, der kann nicht fliegen, boah, dann kommt man ins Schwitzen. Das heißt, du musst dich auch hingeben und du sagst, du vertraust jetzt, der wird schon alles unter Kontrolle haben. Und Jesus sagt, lass geschehen, lass meinen Willen geschehen. Und es wird sogar noch radikaler. Da sagt Jesus zu Petrus in Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Steht in der Elberfelder. Oder man kann auch übersetzen, wenn du nicht zulässt, dass ich dir diene, kannst du nicht mein Jünger sein. Boah, das ist radikal. Das ist jetzt gesessen. Das heißt, Jesu Jünger geben sich Jesus hin. Das ist das Erste, was Jesus hier erklärt. Das Thema Hingabe ist wichtig. Das Zweite, was Jesus erklärt, ist das Thema Vergebung. was ist notwendig in Bezug auf Vergebung? Da geht es in Vers 10 darum. Petrus antwortet natürlich so schnell und aufbrausend, wie er ist vom Typ: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Also wenn schon, dann ganz, oder? Wir machen keine halben Sachen. Wasch mich komplett, gib mir ein Bad. Und Jesus erklärt hier: Jemand, der ein Bad gehabt hat, braucht nicht wieder ein Bad, sondern er braucht nur seine Füße zu waschen, weil es sind ja nur die Füße dreckig geworden. Der restliche Körper ist rein. Klar, wenn du ein Bad gehabt hast und du besuchst denjenigen, wo du eingeladen bist, werden ja nur die Füße dreckig. Der restliche Körper ist ja sauber. Jesus erklärt hier also: Wenn du mir vertraust, wenn du an mich glaubst, dann ist es, wie wenn du ein Bad genommen hast. Wenn du dich Jesus anvertraust, auf ihn vertrauen heißt, sein Kreuz in Anspruch nehmen, seinen Tod am Kreuz in Anspruch nehmen, sein Blut in Anspruch nehmen, dann bist du reingewaschen, dann ist das das Bad, was er dir gibt. Ja? Dann sind deine Sünden vergeben. Dann ist er statt dir hingerichtet worden. Ja? Mir ist jetzt dieses Beispiel eingefallen, was, wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, war am Freitag diese Geiselnahme in Südfrankreich. Und das war gestern noch in den Nachrichten, dass terroristisches Attentat war und dann in einem Supermarkt Geiseln genommen wurden. Und eine Frau, die als Geisel genommen wurde, ist da und der Polizist kommt und sagt, er geht hin statt dieser Frau und lässt sich austauschen als Geisel. Und der Polizist wird erschossen und die Frau hat überlebt, die ist weggekommen. Und genauso ist eigentlich, was Jesus für uns getan hat. Er hat an unserer Stelle sich hinrichten lassen. Er ist ans Kreuz, an unserer Stelle für die Strafe, die wir verdient haben, die hat er auf sich genommen. Das heißt, dieses Bad ist diese Vergebung, die auf Golgatha passiert ist. Aber wir sündigen immer noch. Leider muss man sagen. Wir sündigen immer noch. Das heißt, es gibt diese täglichen Sünden. Und für die brauchen wir Vergebung. Für diese täglichen Sünden. Daher brauchen wir nur noch uns die Füße waschen lassen. Und kein Vollbad mehr. Und das ist es, was Jesus hier erklärt. Im Hinblick auf Vergebung. Er spricht: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Es geht hier auch nicht um Taufe. Taufe ist ein äußeres Zeichen für das Bad, was ich genommen habe. Und wenn du Christ bist und du hast dich noch nicht taufen lassen, stell die Frage: Was hindert dich daran, dich taufen zu lassen? Taufe ist ein Gehorsamsschritt, ein äußeres Zeichen für dieses: Ja, wir sind gereinigt durch sein Blut. Nur das Kreuz reinigt. Aber wir brauchen Vergebung jeden Tag. In 1. Johannes schreibt derselbe, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der Apostel Johannes, im 1. Johannes 1, Vers 7: Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und dann in Vers 9: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Mit unseren täglichen Sünden können wir zu Jesus kommen. Jesus wäscht uns rein. Das Thema Vergebung ist Jesus ganz wichtig. Und in Vers 7 erklärt der Petrus, du wirst das Ganze erst später verstehen. Jetzt verstehst du das noch nicht. Es gibt also noch eine Erklärung. Und das ist die tiefere Bedeutung dieser Fußwaschungsszene. Wenn wir auf diese Fußwaschungsbegebenheit schauen, sehen wir, es ist eigentlich ein Gesamtbild von Jesu Kommen in die Welt, von seinem Wirken und wieder vom Zurückgehen zum Vater. Dass er für unsere Sünden sterben wird und dass er zum Vater zurückgehen wird. Schlagen wir auf Philipper 2, mit einem Finger in Johannes 13 lassend. Philipper 2 lese ich ab Vers 5. Und jetzt mit dem Hintergedanken dieser Fußwaschungsszene. Paulus schreibt da, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, legte seine Oberkleider ab, kleidete sich als Sklave und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und dann stand er wieder auf. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und wenn wir die Stelle lesen, dann können wir sehen, es geht irgendwie um diese Fußwaschungsszene, dass die Jünger das erst später begreifen, erst nach der Auferstehung, vielleicht erst zu Pfingsten. Jesus steht auf, kleidet sich als Sklave, Jesus kommt in die Welt als Baby, wird Sklave, als Diener, stirbt am Kreuz, wäscht die Füße, vergibt, reinigt, nach dem Fußwaschen steht er wieder auf, setzt sich, nach dem Tod, dritter Tag, Auferstehung und dann zurück zum Vater. Das ist die tiefere Bedeutung dieser Fußwaschungsszene. Es ist eine Einladung, Jesus zu vertrauen, der alles unter Kontrolle hat, der alles weiß und der vergibt. Und diese Vergebung können wir, kannst du jetzt in Anspruch nehmen. Warum? Weil Jesus weiß, was Jesus tut und er erklärt es auch noch. Aber alles verstehen die Jünger noch nicht. Und der vierte Punkt, was Jesus will, die Verse 12 bis 17. Was möchte Jesus? Was bezweckt Jesus? Als er die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Das Erste, was Jesus hier will, ist, dass wir ihm vertrauen. Er will, dass wir ihm vertrauen. Und wenn du ihm vertraust, dann ist das Zweite, was er will, dass wir ihn imitieren. Wir sollen ihn nachmachen. Wir sollen Nachahmer Jesu sein. Seine Jünger sollen Nachahmer Jesu sein. Nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag, jede Minute. Und er sagt zu seinen Jüngern, er will, dass ihr einander die Füße wascht. Das ist eigentlich nicht wörtlich gemeint. Das war halt im ersten Jahrhundert dieses Ritual. Es geht darum, dass wir einander dienen. Dass wir einander wie Sklaven dienen. Auf unsere Rechte verzichten und dienen. Jesus dient selbstlos. Es bringt ihm keinen Vorteil. Es war nicht glamourös, dieses Fußwaschen. Überhaupt nicht. Wie können wir das in die Praxis umsetzen, dieses Dienen? Wie können wir das in der kommenden Woche aktiv umsetzen? Es gibt viele Möglichkeiten. Hilfe anbieten, Zeit schenken, Kleinigkeiten, die oft so unscheinbar sind, die nicht großartig wirken aufs Erste, einfach in die Tat umsetzen. Jesus will, dass seine Jünger dienstbereit sind, dass wir dienen, dass wir Fußwascher sind, im übertragenen Sinn. Und das ist es, worum es Jesus hier geht. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, Vers 15, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Und dann, willst du gesegnet sein? Blöde Frage. Nun na. Willst du gesegnet sein? Willst du glücklich sein? Willst du Gottes Liebe erleben, spüren, erfahren? Der Text hat damit begonnen, wo wir geschaut haben, was Jesus weiß. Und jetzt endet er damit, wo Jesus sagt, wenn ihr dies wisst, jo, Wissen ist gut und schön, aber dann kommt's. Glücklich oder glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und wenn wir es tun, wenn wir dieses Dienen wirklich in die Praxis umsetzen, das ist glücklich. Das kennen wir, oder? Wenn du jemandem hilfst, bist du eigentlich fast glücklicher als der, dem geholfen worden ist. Das kennen wir oft und setzen wir es um. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus will dienstbereite Nachfolger. Jesus will dienstbereite Jünger. Und die Jünger hat das damals aus den Socken gehauen wahrscheinlich. Aber wir sind herausgerufen, das umzusetzen. In der kommenden Woche, jetzt gerade zu Ostern, aber generell in unserer Nachfolge, wenn wir Jesus dienen. Er dient uns, wir dienen Jesus, indem wir einander dienen. Setzen wir das um. Wir können es mit seiner Hilfe. Er lebt in uns. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für deine große Liebe, die du uns gezeigt hast, dass du in die Welt gekommen bist, dass du vom Vater aufgestanden bist, gekommen bist, um zu dienen. Wir wollen dich besonders jetzt diese Woche anbeten für das, was du getan hast. Bitte zeig uns Möglichkeiten, Situationen, wo wir dich imitieren können, wo wir anderen Menschen, Geschwistern dienen können, in Kleinigkeiten, in größeren Dingen. Bitte zeig uns, wie wir das tun können. Danke, dass du uns so liebst. Und dass du uns ein Beispiel gegeben hast. Wir preisen dich dafür und danken dir. Amen. Wir hören jetzt